Herzlich willkommen zur 9. Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler.
Und ich bin Christoph Zezerle. Was geht mich das Thema Saatgut an? Oder warum sollte ich wissen, was Kulturpflanzen sind? Wieso ist Vielfalt wichtig?
Weil es letztlich darum geht, was wir heute und in Zukunft essen können. Was uns an Lebensmittelgrundlagen in ausreichendem Ausmaß und sicherer Qualität zur Verfügung steht. Und wie wir es unabhängig von großen Produzenten auch in Zukunft in Österreich erzeugen können.
Ein vielschichtiges Thema, zu dem wir viele Fragen haben. Und Volker Plass vom Verein Ache Noah in Schiltern hat sie uns beantwortet.
Ja, mein Name ist Volker Plass, bin Geschäftsführer von Ache Noah. Auf meiner Visitkarte steht Ache Noah Gesellschaft für die Erhaltung und Verbreitung der Kulturpflanzenvielfalt. Und das tun wir hier seit fast 35 Jahren. Das heißt, wir erhalten Kulturpflanzen. Was sind Kulturpflanzen? Das sind jene Pflanzen, die der Mensch im Laufe seiner Kulturgeschichte für seine Ernährung oder für andere Zwecke verwendet hat, die er angebaut hat, die er erforscht hat, die er beschrieben hat, wo er Saatgut gewonnen hat. Und wir sind damit auch eines der größten, wenn nicht das größte private Saatgutarchiv, das es in Europa gibt, das mit seinem Saatgut auch noch aktiv arbeitet. Also wir sind nicht eine Genbank, die alles, was sie entgegennimmt, tief kühlt und mehr oder minder nur für irgendeine ferne Zukunft aufbewahrt, sondern wir arbeiten mit diesem Saatgut auch aktiv.
Wie schaut das praktisch aus? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da und wie groß ist der Betrieb?
Also Ache Noah ist ein mittelgroßer Verein. Wir haben ein bisschen saisonabhängig unterschiedlich so zwischen 55 und 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unterschiedlichsten Bereichen unserer Organisation tätig sind. Also ich sage immer, ich leite hier einen kleinen Konzern, weil wir so viele verschiedene Dinge machen. Also wir haben nicht nur unsere wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, die im Archiv arbeiten. Wir haben zwei große Vermehrungsgärten, wo ein sehr großes Team an Gärtnerinnen und Gärtnern arbeitet. Wir haben eine Entwicklungsabteilung, die sich um Züchtung und Weiterentwicklung der Sorten kümmert. Wir haben eine Bildungsabteilung, wo man Kurse und Lehrgänge besuchen kann. Wir haben eine eigene Handels GmbH, wo man Jungpflanzen und Saatgut kaufen kann oder bestellen kann in unserem Webshop. Wir geben ein Magazin heraus, eine eigene Kommunikationsabteilung und das, was momentan uns besonders beschäftigt. Wir haben auch eine Politikabteilung, die sich um das rechtliche und politische Rahmenwerk, um die Rahmenbedingungen kümmert. Und das ist momentan besonders brisant, weil in Brüssel gerade der Entwurf für ein neues EU-Saatgutrecht verhandelt wird. Da geht es um die Spielregeln, unter welchen Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten Saatgut produziert, in Verkehr gebracht oder verkauft werden kann. Und da ist es uns natürlich besonders wichtig, dass für die Vielfalt, die wir erhalten, hier bestmögliche Bedingungen in dieses Gesetz hineingeschrieben werden und dass es nicht ein Gesetz wird, das nur den großen Saatgutkonzernen dient.
Darf ich da gleich nachhaken? Das ist ein Stichwort, weil sehr viel Berichterstattung dazu gibt, dass irgendwie, weiß ich nicht, Getreidesorten, Mais so im Besitz einiger weniger großer ist. Es muss jetzt einmal ganz zu reduzieren. Was heißt das konkret oder was ist konkret da der Vorwurf und was heißt Saatgut ist im Besitz weniger? Was stelle ich mir darunter vor und was hat das mit euch zu tun?
Da hole ich ein bisschen weiter aus. Wenn ich mit meiner Mutter über ihre Kindheit spreche, dann kommt ein Wort vor, das heute eine ganz andere Bedeutung hat als damals, nämlich das Wort Hunger. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Zwischenkriegszeit, aber bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Ernährungssituation in Europa, aber auch auf diesem Planeten alles andere als sicher war. Und durch die sogenannte Grüne Revolution, also die Industrialisierung der Landwirtschaft, sind ja da ganz große Erfolge gelungen. Also das darf man nicht vergessen. Heute ist für uns Hunger dieses angenehm prickelnde Gefühl vor einem dreigängigen Abendessen. Ja, und niemand muss sich Sorgen machen, dass er sich nicht gut ernähren kann. Ich weiß schon, dass es auch viele arme Menschen gibt, wo das nicht so sicher ist, aber im Prinzip ist die Ernährungslage heute unvergleichlich besser auf der Welt und in Europa schon gar wie damals. Ja. Wie ist das gelungen? Man hat die gesamte Landwirtschaft industrialisiert, man hat menschliche Arbeitskraft durch Maschinen und Erdöl ersetzt, man hat die Böden mit Chemie vollgepumpt, sodass sie maximale Erträge erzielt haben, was dazu geführt hat, dass die Böden heute weitestgehend auch kaputt sind bereits. Und man hat auf Hochleistungssaatgut gesetzt. Also man hat gesagt, wir machen da überhaupt keine Experimente mehr, wir industrialisieren auch das Saatgut, hat dann sogenannte F1-Hybridsorten kreiert, also Sorten, die auf maximalen Ertrag im ersten Jahr ausgelegt sind, die quasi ein Industrieprodukt sind, das Bauern von professionellen Saatgutkonzernen kaufen. Also man hat das, was Jahrtausende lang in bäuerlicher Hand war, den Bauern mehr oder minder weggenommen, ja, hat Bauern quasi zu Empfängern von industriellem Saatgut gemacht und sie dadurch auch in eine Abhängigkeit gebracht. Ja, also Bauern müssen heute ihr Saatgut jährlich nachkaufen. Das funktioniert zwar recht gut, allerdings es braucht sehr viel Chemieeinsatz für diese industrialisierten Sorten. Und jetzt bin ich schon realistisch, Landwirtschaft funktioniert heute weitgehend so und wird auch in Zukunft über weite Strecken wahrscheinlich so funktionieren. Das, worum es uns geht, ist der Bereich, der daneben existiert, also der traditionelle landwirtschaftliche Bereich, das, was sich in Privatgärten abspielt, wo alte, traditionelle Sorten, also eine ganz, ganz große Vielfalt im Gegensatz zu diesen uniformen Industriesorten erhalten wird, dass diese Sorten eben auch ihr Existenzrecht haben und dass das Erhalten dieser Sorten nicht nur erlaubt ist, sondern auch gefördert wird.
Volker, eine Frage dazu ist als Laie. Warum muss der Bauer jedes Jahr Saatgut nachkaufen?
Warum kann er nicht selbst
nachzüchten? Genau, weil ich stelle mir so vor, der hebt sich ein bisschen Mais auf und den bringt er dann aus und nächstes Jahr wächst der Mais
wieder. Prinzipiell hat das immer so funktioniert, dass Bauern sogenanntes samenfestes Saatgut verwendet haben. Das sind Pflanzen, die für die nächste Generation vollwertiges Saatgut selbst produzieren, aus denen dann im Wesentlichen die gleiche Pflanze wieder entstehen kann. Das ist bei den F1-Hybridsorten nicht so. Das ist Saatgut, das optimiert ist auf einen maximalen, stabilen, uniformen Ertrag im ersten Jahr, das aber für das nachfolgende Jahr nicht mehr funktioniert. Also da kann man kein eigenes Saatgut mehr daraus gewinnen. Das heißt, der Bauer ist dadurch gezwungen, immer wieder Saatgut nachzukaufen.
Und daher die Abhängigkeit?
Daher die prinzipielle Abhängigkeit. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht auch nicht immer dramatisch, ist vielleicht Teil dieses industriellen landwirtschaftlichen Modells. Ja. Aber uns geht es eben darum, dass die Bauern und die Gärtnerinnen und Gärtner, die eigenes Saatgut erhalten, das samenfest ist, das eine unheimliche Vielfalt auch darstellt, dass die rechtliche Rahmenbedingungen haben, die das nicht nur ermöglichen, sondern dass diese Erhaltungstätigkeit auch gefördert wird. Die Frage, müssen private Erhalterinnen und kleine landwirtschaftliche Betriebe vom EU-Saatgutrecht überhaupt erfasst sein, ist zum Beispiel eine wesentliche Frage. Wäre es nicht möglich, hier einen Bereich zu schaffen, wo das, was seit Jahrtausenden gut funktioniert hat und was diese wunderbare Vielfalt eigentlich entstehen hat lassen, dass das auch weiterhin maximale Freiheit genießt.
Was ist denn die konkrete Sorge bei diesem EU-Saatgutrecht oder bei den bevorstehenden möglichen Regelungen? Warum das eine Gefahr bergen würde für die kleineren Bauern oder für die, die selbst sozusagen züchten? Was ist da das Thema dahinter? Weil wird mir da verboten, dass ich selbst züchte? Oder sanktioniert? Was ist das Problem dahinter?
Naja, das Problem haben wir derzeit schon in etlichen Ländern. Also eine Organisation wie Achenor, die Saatgut selbst erhält, vermehrt, weitergibt, austauscht und so weiter. Das wäre zum Beispiel in Polen nicht möglich. Also in Polen ist alles das, was wir hier in Schiltern machen, verboten. Ja.
Tatsächlich, per Gesetz verboten.
Ja, per Gesetz verboten. Das heißt, und das ist natürlich jetzt schon der Vorteil, also wenn dieses EU-Saatgutrecht jetzt auch für alle 27 Mitgliedstaaten harmonisiert wird, würde das für etliche Länder natürlich einen Vorteil bringen. Aber es geht uns wirklich darum, dass diese Vielfalt, die sich in gärtnerischer und bäuerlicher Hand befindet, dass die weitestgehend ausgenommen wird, dass es keine bürokratischen Hürden gibt. Ja, es ist einfach ein Unterschied, ob ich ein Saatgutkonzern bin, der, was weiß ich, zehntausende Tonnen Saatgut von einer Sorte vermarktet, der kann ganz andere bürokratische Hürden bewältigen als eine kleine Gärtnerei oder ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der ein paar Sackeln von diesem Saatgut weitergibt. Ja, also da geht es uns auch darum, dass es eben zu keiner Bürokratisierung führt.
Reden wir mal über die Vielfalt und kommen wir wieder zurück zu Achenoa. Was bedeutet Vielfalt? Wie vielfältig sind eure Ressourcen hier?
Ja, also vielleicht zur landwirtschaftlichen genetischen Vielfalt, die einmal existiert hat. Eine Zahl, die sehr spannend ist. Die FAO schätzt, dass die genetische Vielfalt im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts existiert hat, dass die bereits zu 75% verloren gegangen ist, unwiederbringlich verloren gegangen ist. Ja, das heißt, wir hier in Schiltern und alle anderen Organisationen, die auf der ganzen Welt diese Vielfalt erhalten, versuchen jetzt zumindest die restlichen 25%, die von dieser wunderbaren landwirtschaftlichen Vielfalt noch erhalten sind, für die Nachwelt zu bewahren und auch weiterzuentwickeln und zu retten. Und Vielfalt betrifft auf der einen Seite Sorten, ja, also in unserem Archiv sind zum Beispiel 800 verschiedene Bohnensorten oder 600 verschiedene Tomatensorten gelagert. Das betrifft aber auch eine Artenvielfalt. Biologen schätzen, dass ungefähr 100.000 Pflanzenarten auf diesem Planeten prinzipiell vom Menschen verdaut werden könnten. Aber die Kulturpflanzen, die wirklich in der Ernährung des Menschen eine Rolle gespielt hat, das sind so ungefähr 6.000 Pflanzenarten. Und nur 80 dieser 6.000 Pflanzenarten decken heute 95% des weltweiten vegetarischen Nahrungsangebotes ab. Ja? Und drei davon, nämlich Weizen, Mais und Reis, decken 50% aller weltweit konsumierten vegetarischen Kalorien ab.
Ja, warum das heißt, ist das so?
Es hat nicht nur, was die Sorten betrifft, hat es eine unheimliche Verarmung gegeben, sondern auch was die Arten betrifft. Ja. Wir verwenden heute wesentlich weniger Arten für unsere Ernährung, als eigentlich zur Verfügung stehen würden oder auch früher verwendet wurden. Ja. Es gibt ganz, ganz tolle alte Gemüsesorten, die in Österreich wunderbar wachsen würden, aber die einfach aufgrund der Industrialisierung der Landwirtschaft, aber auch der Konzentration im Lebensmittel-Einzelhandel, einfach in Vergessenheit geraten sind oder heute nicht mehr unter kommerziell interessanten Rahmenbedingungen angebaut werden können.
Wir haben vor kurzem die Dirndl am Feld nicht weit weg von hier besucht. War auch vielleicht ein sozusagen Anlass, warum wir dann gesagt haben, wir würden dich gern besuchen hier. Die ja das ganze Jahr über Salate anbauen und Gemüse verkaufen. Das ist auch etwas, was, glaube ich, aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden ist, oder? Man weiß ja heute gar nicht mehr, dass es das ganze Jahr über eigentlich Anbau in Österreich gibt und dass wir ja durchaus auf viele Sorten zurückgreifen könnten in unsere Ernährung, die man ein bisschen verdrängt. Also wir sind sehr fokussiert auf die fette Zeit im Jahr, so Frühjahr, Sommer, Herbst, wo, glaube ich, ein Laie sozusagen mitbekommt, dass etwas angebaut und geerntet wird. Aber sozusagen ist es auch das Nichtwissen um die Vielfalt, ist uns das Wissen verloren gegangen, jetzt als reine Konsumentinnen und nicht Expertinnen?
Ja, also dadurch, dass wir vermeintlich ohnehin das ganze Jahr in einem Supermarkt alles kaufen können, ne? Also man kann im Februar in den Supermarkt gehen und Erdbeeren kaufen, also eine vollkommen absurde Situation eigentlich, haben wir das Gefühl, dass wir uns das ganze Jahr ohnehin mit allem versorgen können. Ja. Aber das hat nichts mit einer saisonalen Ernährung zu tun. Ne? Und früher haben die Menschen ja auch nicht Hunger gelitten im Winter, sondern sie hatten die unterschiedlichsten Techniken, um eben durch diese saure Gurkenzeit durchzukommen. Mhm. Das eine war, Obst und Gemüse lagerfähig zu machen, einzulegen, zu fermentieren, Sauerkraut und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat es natürlich ein unheimliches Wissen gegeben, wie man sich auch im Winter, Stichwort Wintergemüse, mit frischen Vitaminen versorgen kann. Ja, und das ist ja ein bisschen der Vorteil des Klimawandels, dass wir jetzt nicht mehr diese ganz starken Fröste haben. Und Wintergemüse ist schon ein Trend auch für die Privatgärten. Das heißt, die Zeit, wo ich in meinem Garten wirklich Gemüse, Salat, Asiasalate wachsen, herrlich im Winter, ein Vogelsalat, wo ich in meinem eigenen Garten wirklich für mich Salat, Gemüse produzieren kann. Diese Periode wird immer länger und geht eigentlich jetzt schon das ganze Jahr.
Saatgut und Klimawandel. Ja. Auf der einen Seite unterliegt offensichtlich die Marktwirtschaft sehr stark marktwirtschaftlichen Prinzipien, weil sonst würden nicht gewisse Sorten so stark favorisiert werden in der Produktion. Warum ist es wichtig, andere Sorten, alte Sorten aufzuheben, zu archivieren, insbesondere in Bezug auf den Klimawandel?
Also Vielfalt an sich ist schon ein Wert, weil es natürlich ein unheimlicher kultureller und von den geschmacklichen Feinheiten und von den Aromen und so weiter. Es ist einfach wunderbar, sich vielfältig ernähren zu können und bei einer Gemüseart eben nicht nur eine Sorte zu haben, sondern Dutzende oder Hunderte Sorten. Aber es ist natürlich aus einem anderen Grund sehr, sehr wichtig. Wir alle wissen nicht, wie es mit dem Klimawandel und mit der Landwirtschaft weitergeht. Wir alle wissen nicht, welche genetischen Bausteine unsere Landwirtschaft und damit unsere Ernährung in 20, 30, 50 Jahren benötigen wird, damit die Menschheit auch dann gut leben kann. Und deswegen sage ich, wenn ich da so einen Blick in unser Archiv werfe, wo diese 5500 Sorten in Glasflaschen abgefüllt in den Regalen stehen, das ist nicht nur ein Schatz der Menschheit, den wir hier hüten, sondern es ist auch eigentlich ein genetischer Baukasten für die Zukunft, wo natürlich eine ganz, ganz große Vielfalt vorhanden ist, um auch dann unter veränderten Rahmenbedingungen die Sorten so weiter zu züchten, dass sie mit diesen veränderten Rahmenbedingungen auch gut zurechtkommen. Oder Stichwort Allergien. Ja. Wir alle wissen nicht, wie Landwirtschaft und Ernährung in 20, 30, 50 Jahren funktionieren wird. Und je mehr Vielfalt wir haben und je mehr uns an genetischen Ressourcen zur Verfügung steht, umso besser können wir auf neue Entwicklungen reagieren.
Vielfalt ist also schon ein Wert, den es zu halten gilt. Vielleicht nicht nur auf Pflanzenarten bezogen, sondern allgemein gültig. Neben der Vielfalt gibt es aber den genetischen Pool zu erhalten, den Baukasten für die Zukunft, wie Volker trefflich formuliert. Die Achenoa bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern arbeitet für die Zukunft unserer Landwirtschaft und Ernährungssicherheit.
Du hast uns dein Archiv, von dem du gerade erzählt hast, auch gezeigt vor diesem Gespräch. Das ist ein toller Schatz. Und wir haben jetzt über die Landwirtschaft und über die Konsumentinnen gesprochen. Wer kommt denn zu euch oder sind es beide, die sagen, okay, ihr habt tolle alte Sorten oder ihr habt eine Vielfalt an Sorten, kann ich bei euch einkaufen? Kommt die Landwirtschaft, kommen die Konsumentinnen und wird das mehr das Interesse? Also ihr betreibt ja auch viel Aufklärungsarbeit. Und macht das ja nicht nur zum Selbstzweck, was ihr macht. Wie entwickelt sich das?
Also da wir großteils von Mitgliedsbeiträgen und Spenden leben und unsere Arbeit damit finanzieren, kann das Interesse natürlich nie groß genug sein. Und mir ist es immer ein bisschen zu wenig. Aber natürlich Also wir haben eine treue und große Fangemeinde. Wir haben über 10.000 Mitglieder und noch viele tausende Menschen, die uns mit regelmäßigen Spenden unterstützen. Trotzdem ist das Geld immer sehr, sehr knapp. Ja. Wir erleben natürlich, dass das Interesse schon steigt, ja, also dass immer mehr Menschen auch in ihren privaten Gärten draufkommen, dass sie Vielfalt, dass es was Wunderschönes ist, dass das für die eigene Küche was Tolles darstellt, dass ein vielfältig zusammengesetzter Garten auch bezüglich sogenannter Schädlinge, ja, also Insekten, die es auf einen Teil unserer Ernte abgesehen haben, dass es natürlich günstig ist, wenn ich in meinem Garten nicht nur alles mit Tomaten vollpflastere, sondern 17 verschiedene Gemüsesorten anbaue, dass ich da einfach resilienter bin, wie man so schön sagt. Also das Interesse ist schon recht groß, aber wie gesagt, das könnte immer größer sein. Ne? Und auch die Leute, die bei uns Jungpflanzen einkaufen, Obstbäume einkaufen, Saatgut einkaufen, es würde immer noch ein bisschen mehr gehen.
Aber jetzt sprichst du da von Konsumentinnen oder halt von Menschen, die das ja so im Privatgebrauch als Hobby wahrscheinlich machen oder für die Eigenversorgung. Wie schaut es mit der Landwirtschaft aus? Weil das, was du beschreibst und was ihr hier tut und auch dieser enorme Aufwand, es müsste ja eigentlich für die Landwirtschaft in Österreich auch von großem Interesse sein, bei euch Saatgut zu kaufen oder eigentlich so ein Archiv zu betreiben, oder?
Ja, also wir haben natürlich, wir kooperieren mit landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch mit Gärtnereibetrieben, die nicht nur auch unter unserem Label Jungpflanzen regional vermarkten, sondern die auch mit uns in der Entwicklung zusammenarbeiten. Also eine ganz wichtige Sache ist, die 5.500 Sorten, die in unserem Archiv lagern, die funktionieren zwar in Privatgärten recht gut, allerdings hat eine kommerzielle Gärtnerei, die unter biologischen Bedingungen im Freiland zum Beispiel Paradeiser anbauen will, die hat natürlich ganz andere Anforderungen an eine Kultur wie ein Privatgärtner. Ja, da ist es egal, ob da jetzt viele oder wenige Tomaten auf einer Pflanze hängen, das ist immer schön.
Na, aber mir ist es nicht egal, ob auf einer Pflanze viele oder wenige.
Ja, und da versuchen wir eben, und das ist ein Projekt, das seit vielen Jahren recht erfolgreich läuft, das Projekt Bauernparadeiser, wo wir mit bäuerlichen und gärtnerischen Betrieben gemeinsam in die Entwicklung dieser alten Sorten viel Zeit und Arbeit investieren, um eben diese alten Sorten so weiterzuentwickeln, dass sie resistent sind gegen Krankheiten, dass sie lagerfähige und stabile Erträge produzieren und damit der Anbau dieser alten Sorten auch kommerziell interessant ist.
Ist das Gentechnik? Heißt das auch genetische Veränderung, weil man gerade die Diskussion ist, ja auch im Zusammenhang mit Saatgut immer sehr groß geführt wird und gemeinhin den Großen sozusagen zugeordnet wird.
Nein, das ist nicht Gentechnik, das ist klassische Züchtung. Mhm. Ja, also das ist klassisches, also Paradeisersorten, die werden miteinander gekreuzt, die werden verkostet, da gibt es eigene Zuchtlinien, die dann über die vielen Jahre weiterentwickelt werden, das ist klassische Züchtung.
Hast du in der Aufzählung eurer Partner eigentlich keine staatlichen Organisationen genannt hast? Gibt es da kein Interesse vom Staat oder vom Land oder ähnlichen Organisationen?
Der Versorgungssicherheit auch, oder?
Versorgungssicherheit, Resilienz, Perspektive bezüglich Landwirtschaft. Da muss es doch erheblichstes Interesse geben, mit euch zu kooperieren.
Ja, mich wundert es auch immer wieder, dass sozusagen die Bewahrung eines derartigen genetischen Schatzes und unserer Lebensgrundlagen eigentlich, dass das sozusagen auf den Schultern eines kleinen privaten Vereins lastet, der zwar von sehr vielen Menschen getragen wird, aber der jedes Jahr zittern muss, ob alles finanziert werden kann und der jeden Euro zwei, dreimal umdrehen muss, bevor er ihn ausgeben kann. Also ich denke mir schon manchmal, dass mehr Engagement der öffentlichen Hand gut und wünschenswert wäre. Und zwar nicht in Form von 0815-Förderungen, sondern dass zum Beispiel die öffentliche Hand in diesem Bereich der partizipativen Züchtung wesentlich mehr auch Geld investiert. weil jetzt die Biolandwirtschaft mit gutem, samenfestem Saatgut auszustatten, ja, das ist bei vielen Kulturen eine oft viele Jahre dauernde Arbeit, bis Saatgut so weit ist, dass man es wirklich unter kommerziellen Bedingungen anbauen kann. Ja, und das wäre sehr spannend, jetzt schon die Grundlagen dafür zu legen, dass wir in 10 Jahren, in 15 Jahren dieses Saatgut eben haben. Wir machen es in einigen Bereichen. Also wir sind jetzt gerade dabei, nach den Paradeisern auch Zuckererbsen, bunte Kohle, Rettiche. Also da machen wir Entwicklungsarbeit. Überall dort, wo es eben sehr wenig samenfestes Saatgut für kommerziellen Anbau gibt. Aber das ist wahnsinnig teuer, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, und wenn hier die öffentliche Hand mehr Engagement an den Tag legen könnte, wäre das sicherlich wertvoll. Ich möchte allerdings trotzdem wertschätzend auch sagen, dass es jetzt über den Biodiversitätsfonds der österreichischen Bundesregierung durchaus auch Mittel gibt, die wir in Anspruch nehmen. Also wir haben jetzt zwei große Forschungsprojekte. Eines ist fast abgeschlossen, eines hat gerade begonnen bezüglich alter Obstsorten, wo dann doch überschaubare Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Forschungstätigkeit machen können. Das eine Projekt, das ist ganz interessant, da haben wir, heißt Obstinventur Österreich. Da haben wir das erste Mal eine mit 14 anderen privaten Obstsammlungen in Österreich eine Gesamtbestandsaufnahme aller alten Obstsorten gemacht. Das heißt, wir sind jetzt soweit, die Ergebnisse sind jetzt schon fast alle komplett. Wir sind jetzt so weit, dass wir einen Gesamtüberblick über alle in Österreich noch vorhandenen alten Obstsorten haben. Und zwar nicht nur mit klassischen pomologischen Methoden, also wo man sich die Blätter, die Blüten und die Früchte des Baumes angeschaut hat, sondern wir haben von jedem dieser 5600 Bäume, die an diesem Projekt beteiligt waren, sogenannte genetische Fingerprints hergestellt über ein Schweizer Labor und können jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, zu welcher Sorte welcher Baum gehört. Und das gleichen wir jetzt gerade mit internationalen Datenbanken ab. Und die ersten Ergebnisse sind dahingehend schon sehr spannend, dass wir festgestellt haben, dass 1200 Obstsorten, die wir im Zuge dieses Projekts untersucht haben, nur in Österreich vorkommen. Und einige davon sogar nur in Form eines einzigen Baumes. Ja. Und das ist natürlich eine ganz wertvolle Information, weil einen Obstbaum zu erhalten, das ist natürlich noch viel mehr Arbeit, als eine Paradeiserpflanze zu erhalten. Und da jetzt ganz fokussiert die Erhaltungs- und Sammlungstätigkeit im Obstbereich auf genau diese Bäume zu konzentrieren, die eben besonders gefährdet sind, das ist eine ganz wesentliche Weiterentwicklung unserer wissenschaftlichen Tätigkeit.
Das heißt, ihr macht nicht nur eine Fingerprint sozusagen dieser Pflanzen, sondern könnt sie auch reproduzieren zu jeglichem Zeitpunkt.
Ja, also Obstbäume werden ja nicht über Saatgut, also nicht generativ vermehrt, sondern vegetativ. Das heißt, wenn ich einen alten Obstbaum habe, wird ein Edelreis, also ein einjähriger Trieb, entnommen und auf eine sogenannte Unterlage, also auf einen anderen Apfelbaum, aufgepfropft. Und damit habe ich einen Klon des alten Baumes erzeugt, also eine genetische 1:1 Kopie. Und das ist dann natürlich die Methode. Das heißt, wenn wir diese einzigartigen Sorten und einzigartigen Bäume jetzt auch wirklich entdecken in unseren Sammlungen, dann geht es jetzt natürlich darum, möglichst rasch Jungbäume aus diesen einzigartigen Bäumen zu ziehen und an unterschiedlichen Orten Österreichs auch wirklich auszupflanzen. Weil unsere Experten sagen, wenn ein Obstbaum an 5 Stellen als Baum existiert, ist eine Sorte halbwegs gut abgesichert. Ja, dann kann auch einmal in einem Baum der Blitz einschlagen und es ist trotzdem die Obstsorte weiterhin am Leben.
Weil du Obstbäume gerade ansprichst, am Weg her ist mir aufgefallen, dass die Frühsorten bei den Marillen schon zu blühen beginnen, wahnsinnig früh, also jetzt am Weg, nicht jetzt auf eurem Gelände, und demnächst ist Frost angesagt. Wie geht man mit dem Thema um, wenn man sozusagen sich mit Obstbaumvermehrung, Nachzucht, alten Sorten und der Vielfalt beschäftigt und mit Saatgut? Kann man dem irgendwie auskommen, dieser Entwicklung, dass es immer früher blüht, aber der Frost natürlich dann später? Könnt ihr da was machen oder ist man dem ausgeliefert?
Naja, tun kann man dagegen relativ wenig, weil ein Obstbaum ist so, wie er ist. Und der hat von der Evolution einfach sein Programm mitbekommen. Und dieses Programm sagt ihm, wenn es 3 Wochen warm ist, dann beginn bitte mit der Blüte. Und diese 3 Wochen Wärme haben wir eben nicht mehr in der 2. Märzhälfte, sondern oft schon im Februar. Was dazu führt, dass, Stichwort, wir sitzen heute am 5. März hier zusammen, dass in der Wachau die Marillenblüte schon eingesetzt hat, also fast einen Monat zu früh. Und dann kommt das, was man Wetter nennt, irgendeine Kaltluftzelle aus dem Norden und ein Frost und haut uns die ganze Blüte zusammen. Also das wird ein immer größeres, dieses Muster, frühe Blüte aufgrund von Klimawandel und dann Frost aufgrund von Wetter. Ja, das wird ein immer fataleres Muster und würde mich nicht wundern, wenn gewisse Arten des Obstanbaus in Zukunft in Österreich aus genau diesem Grund nicht mehr möglich sind. Ja, dafür muss man sagen, das Leid und die Freude des Klimawandels, wenn man das unter Anführungszeichen so sagen kann, es ist dafür heute in österreichischen Gärten schon möglich, Obstsorten anzupflanzen, die früher nicht funktioniert hätten. Ja, also winterharte Zitrusfrüchte oder sogenannte exotische Obstsorten, die heute, weil es diese starken Fröste nicht mehr gibt, einfach auch in österreichischen Gärten schon funktionieren.
Die bezieht sie aber natürlich nicht aus Österreich dann.
Naja, letztendlich sind all diese Pflanzen, die irgendwann einmal Exoten waren, die aus der neuen Welt zum Beispiel zu uns gekommen sind, die sind immer von weit her gekommen. Ja, also unsere halbe Küche basiert auf Pflanzen, die eigentlich in Mitteleuropa nicht heimisch sind. Da können wir bei der Kartoffel, bei der Paradeise, also die ganzen Südländer, die sind alle eigentlich, die hat es im Mittelalter alle nicht gegeben. Die sind erst in der Neuzeit zu uns gekommen. Ne?
Und in ein paar Jahren haben wir da Ananas, Kokosnuss, Palmen. Naja,
so weit wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber also wir haben jetzt oben in unserem Vermehrungsgarten schon eine kleine Ansammlung von exotischen Obstsorten ausgepflanzt, um eben diese neuen Möglichkeiten und diese neue Form gärtnerischer Vielfalt auch unserem Publikum zu demonstrieren.
Du hast vorhin Bio angesprochen. Seid ihr zu 100% Bio bei eurem Saatgut und bei den Pflanzen?
Ja, also 100% Bio und 100% samenfest. Ja, also wir verwenden auch keine Pflanzenschutzmittel, also keine synthetischen Pestizide, ist alles natürlich nicht zulässig. Wir düngen mit Kompost, wir mulchen, also wir haben alle traditionell chemiefreien Methoden des Pflanzenschutzes. Wir arbeiten auch mit mechanischen Barrieren. Es ist ja so, dass fast jede Pflanze ihren eigenen Schädling hat, der auch nach ihr benannt ist, der Erbsenkäfer, die Bohnenfliege, der Kohlweißling. Also das sind schon ziemliche Gefraster und da muss man schon viel tun. Und wir machen es halt mit mechanischen Barrieren, also dass wir Netze spannen, dass wir Pflanzen auch in Isolationstunnel kultivieren, wo einfach die Insekten nicht rankommen. Wir arbeiten auch mit Nützlingen, ne? Der Nützling ist ja der Schädling eines Schädlings. Also das sind Methoden, die in der Biolandwirtschaft natürlich gang und gäbe sind und die wir auch anwenden. Das einzige Mittel, mit dem wir eine Pflanze behandeln, ist ein Bakterium, das allerdings in der Biolandwirtschaft zugelassen ist, mit dem wir unsere Buchsbaumhecke behandeln. Also wir haben ja einen
gegen den Buchsbaumzünsler.
Buchsbaumzünsler. Und das machen wir deswegen, weil unser Garten ja Teil dieser barocken Anlage des Schlosses Schiltern ist und diese Buchsbaumhecke ist viele Jahrzehnte alt und auch unter Denkmalschutz. Also da spritzen wir mit diesem Bakterium Thuringiensis. Das ist aber in der Biolandwirtschaft zugelassen.
Und funktioniert?
Ja. Funktioniert auch gut.
Ja. Würde sich ganz Österreich freuen, das verzweifelt mit dem Buchsbaum.
Nein, in einem Privatgarten würde ich einen Buchsbaum nicht verteidigen gegen den Buchsbaumzünsler. Da würde ich irgendwas anderes hinsetzen.
Ich glaube, das haben viele auch schon aufgegeben ja. In den letzten Jahren, wahrscheinlich, weil es halt so teuer wird letzten Endes.
Weil dieser Kleinkrieg gegen den Buchsbaumzünsler, das ist ja wirklich, muss man nicht unbedingt machen.
Ne? Volker, bevor wir wieder in den Garten schreiten und Lust wandeln und uns weiter die Anbauflächen und Pflanzen zeigst, was wünschst du dir für die Achenoa in den nächsten 15 Jahren?
Also ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen diese wunderbare Vielfalt für sich entdecken, die nicht nur eine unheimliche ökologische Ressource ist, sondern auch eine ganz große, tolle Möglichkeit, den eigenen Speiseplan, die eigene Ernährung vielfältiger zu gestalten. Wir alle wissen ja, dass wir, wenn wir auf diesem Planeten ein bisschen klimafreundlicher, umweltfreundlicher, nachhaltiger leben wollen, wir sollten unseren Fleischkonsum reduzieren. Und ich glaube nicht, dass das mit irgendwelchen Vorschriften oder mit erhobenem Zeigefinger funktioniert. Es könnte aber funktionieren, wenn wir die vegetarische Ernährung attraktiver machen und diese wunderbare Sortenvielfalt, aber auch Artenvielfalt einfach zurück auf die Teller bringen. Also nicht nur zurück in die Gärten und Felder, sondern dass das auch in unserer Ernährung eine weitaus größere Rolle spielt. Und wenn ich durch unseren Garten gehe und eine Gruppe führe, dann zeige ich immer all die Gemüsearten, diese fast in Vergessenheit geratenen Gemüsearten her, die aber in jedem österreichischen Garten wunderbar funktionieren. Ob das eine sibirische Kerbelrübe, ein Knollenziest, eine Gartenmelde, was auch immer. Es sind so viele wunderbare Pflanzen, die eigentlich einen Teil unserer Ernährung darstellen könnten. Und diese Vielfalt genussvoll zu entdecken und nebenbei Achenoa zu fördern und unsere Arbeit zu unterstützen, das wünsche ich mir und das würde mich glücklich machen.
Ab wann kann die Allgemeinheit kommen? Seid ihr schon offen?
Nein, wir sperren Mitte April auf. Also am 12. April beginnt heuer unser Jungpflanzenverkauf. Am 1. Mai haben wir wieder unseren traditionellen Pflanzentauschmarkt bei uns in Schiltern, wo auch unsere Erhalterinnen und Erhalter kommen mit ihrem reichhaltigen Angebot. Unser Schaugarten ist dann von 1. Mai bis 6. Oktober geöffnet. Wir sind Ende September, haben wir dann noch ein großes Obstfest. Und am schönsten ist unser Garten natürlich so in der zweiten Junihälfte, im Juli und im August, wo man auch in unserer Gartenküche was essen kann, eine wunderbare Jause, einen Kaffee trinken kann, wo man an Führungen teilnehmen kann durch unseren Garten. Und es ist ein wunderbares Ausflugsziel in einer wunderschönen Gegend. Also wenn man zum Beispiel einen Ausflug ins Kamptal oder in die Wachau unternimmt, ein Abstecher zu uns ist ist die Krönung dieses Tagesausflugs, würde ich sagen.
Wunderbar. Vielen Dank, Volker. Das war sehr, sehr spannend für uns. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück in deinen Obstgarten.
Ja, so ist es. Ich zeige euch noch ein bisschen was.
Danke.
Danke.
Tausendfünfhundert Kulturpflanzen lagern im Archiv der Achenoa und könnten in Zukunft eine nicht unwesentliche Rolle spielen, wenn es angesichts veränderter Anbaubedingungen durch den Klimawandel und möglicher geopolitischer Einflüsse darum geht, die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln in einer gewissen Unabhängigkeit sicherzustellen.
Ein privater Verein sorgt in Niederösterreich dafür, dass die heute verkümmerte Vielfalt der Nutzpflanzen nicht ganz verschwindet und macht damit einen Job, der eigentlich im Interesse staatlicher Einrichtungen oder auch agrarischer Interessensvertretungen liegen sollte.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zeterle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt.
Ich bin Christoph Zeterle
und ich bin Ursula Riegler.
Bis zum nächsten Mal.
Produziert von Georg Frerer und dem Team Audio Funnel.